wenn schon, das so mal, sagen schon mal was schiefgegangen?
Während ich Bildingenieur war?
Ja, oder auch ja,
definitiv. Also hundertprozentig.
Ja?
Na klar, also nichts in der Bildtechnik muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich habe noch nie, haben wir letztens schon mal drüber geredet, noch nie so scheiße gebaut, dass man sagen kann, yo, Altmann, das war dein Ding heute so.
Jede Produktion hat seine eigene Geschichte und wir erzählen sie. Herzlich willkommen bei der Broadcast bei TVN. Mein Name ist Lukas Müller und wir haben heute in der allerersten Folge einen besonderen Gast. Der Jannis Heidmann wird uns erzählen, wie sein Werdegang so war, vom abgebrochenen Studium bis zum heutigen angehenden Bildingenieur.
Hallo Jannis.
Moin erstmal und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Geht's dir gut?
Mir geht's super. Und auch sehr schönes Intro. Also es hat, glaube ich, das ganz gut zusammengefasst, wie es bis jetzt so lief, aber... freue ich mich, dass wir ein bisschen drüber reden können.
Ja. Ja, dann fangen wir auch direkt an, einfach mit der ersten Frage. Studium Polizei hast du angefangen. Wie kam es erstmal dazu? Und dann, warum hast du das Ganze dann gesagt, nee, das hänge ich an den Nagel, um zum Fernsehen zu gehen?
Es ist relativ simpel. Mein Vater ist Polizist. Dementsprechend wusste ich nicht so ganz, was ich machen soll nach dem Abitur. Und dann sagte mein Vater, Mensch, warum nicht Polizei? Du kriegst Pension, hast einen sicheren Job. Beamtentum, eigentlich nichts Verkehrtes. Guck doch mal. Bin dann aber, weil ich komme aus Schleswig-Holstein ursprünglich, mein Vater meinte, Polizei Schleswig-Holstein, vielleicht gibt es auch bessere Länder dafür, also Bundesländer, und dann meinte er, Hamburg soll auch nicht so gut sein, guck doch mal einfach Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, da beworben und da angenommen worden, deswegen bin ich dann auch hier hingezogen. Dann aber irgendwann relativ zeitlich gemerkt, dass bei der Polizei, gerade heutzutage, das eher ein schwieriger Job ist, ohne da jetzt groß drauf einzugehen, aber mir dann irgendwann gesagt, ich lasse mich da kündigen und habe dann geguckt, was ich dann machen soll.
Und wie kamst du am Ende, was ganz anderes zu machen? Also hattest du schon irgendwelche Berührungspunkte mit der Medienbranche? Weil aus der Familie kam es ja dann wohl nicht.
Nee, definitiv nicht. Also es würde ich sagen, ist auch so ein bisschen meine Generation einfach, dass man so ein bisschen, früher hatte man Handy, ich habe auch viel gezockt früher und auch immer noch und auch tatsächlich ganz, ganz, ganz früher, man hat es wissen auch nicht viel aus der Firma, auf Twitch gestreamt. Und bin dadurch dann so ein bisschen auf die Ausbildung zum Mediengestalter gekommen, selber so. Hab da dann aber gar nicht so tatsächlich das direkte Vorhaben gehabt, so ich mache jetzt eine Ausbildung, Mediengestalter, Hannover und so, sondern wollte dann noch gucken, was mache ich jetzt eigentlich wirklich? Ich war da ja gerade mal Anfang 20, ich glaube 21 oder so, habe überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Und tatsächlich haben meine Eltern mir gesagt, Sohn, mach eine Ausbildung. So, dann hast du Ruhe. So, mach eine Ausbildung. Und mein Vater, witzigerweise, ist auf TVN gestoßen. Der hat so ein bisschen geguckt, was gibt's denn so in Hannover in der Richtung? Und hat dann TVN gefunden und hat gesagt, bewirb dich da einfach mal. Das war tatsächlich meine allererste Bewerbung, die ich geschrieben habe. Nicht meine ganz letzte. Ich glaube, zwei oder drei habe ich nur geschrieben. Und auf einmal war ich irgendwie Mediengestalter. Weiß nicht, das ging dann alles sehr, sehr schnell auf einmal.
Ja, dann hast du dich entschieden, in die Außenübertragung zu gehen. Ich meine, du bist ja verschiedene Stationen durchlaufen. Warum die Außenübertragung?
Auch relativ simpel tatsächlich. Ich bin Fußballfan. So, ja. Und wenn man dann direkt schon, bevor man überhaupt die Ausbildung anfängt, beim ersten Gespräch erzählt bekommt, wir machen Fußball, wir machen Ausland, du bist ja, direkt an der Seitenlinie, da war mir eigentlich relativ egal, was da noch so kommt, weil Jackpot halt, ne? Fußballfan durch und durch, seit meinem vierten Lebensjahr spiele ich Fußball, bin auch Mitglied bei einem Verein, bei zwei Vereinen sogar tatsächlich, wo ich selber spiele und wo ich Fan von bin. Von daher, da war direkt eigentlich quasi mein Herz hat man damit gewonnen, sofort.
Und wie war das für dich dann, wenn du dir als zur ersten Fußballproduktion gefahren bist? Ich meine, du warst ja dann nicht im Zuschauerrang wahrscheinlich, wie sonst vorher, sondern du warst ja am Spielfeldrand. Wie war das für dich gefühlsmäßig und für deine Emotionen?
Das ist ganz surreales Gefühl. Also ganz, 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 ganz komisches Gefühl am Anfang. Sehr überwältigend vor allen Dingen. Ich hatte meine erste Produktion in Magdeburg. Und Magdeburg ist dann auch nicht das größte Stadion der Welt, aber da 20.000 Leute, man steht da auf einmal so vor den Rängen und nicht mehr in den Rängen. Das ist ganz, ganz überwältigendes Gefühl am Anfang. Mittlerweile, natürlich jetzt noch 5,5 Jahren so, gibt es selten Spiele, wo man sagt, Mensch, da kracht es nochmal im Körper so ein bisschen. Aber
kommt vor.
Kommt vor, ja. Bei so besonderen Spielen und auch bei besonderen Fußballern, würde ich so behaupten, da ist immer noch so, jo, da wird man doch nochmal nervös. So, das hat man eigentlich nach ein paar Jahren nicht mehr so, dass man noch nervös wird bei Fußballern. Aber bei manchen ist es tatsächlich immer noch so, ja.
Okay. Und du warst oder bist der Bildtechniker, heißt, du baust im Set Kameras auf, aber anschließend gehst du ja auch in den Ü-Wagen. Was genau machst du da? Und da bist du ja nicht mehr, sag ich mal so, nah im Stadion an den Spielern dran. Wie ist das für dich?
Manchmal bin ich ganz froh, nicht mehr jedes Spiel im Stadion sein zu müssen, so vor allem im Winter, wenn man ehrlich ist. Da ist man dann ganz froh, wenn man in den geheizten Ü-Wagen rein kann. Als Bildtechniker, Aufbau, Set ist natürlich erstmal die eine Sache. Während des Spiels geht es natürlich noch um die Aussteuerung. Bildtechnisch, wenn du so willst, geht es um die Farben, geht es um die Helligkeit. Damit der Fußballer, dem Fußballfan vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel auch mal ein freies Wochenende habe, gerne zu Hause Fußball gucke, dass ich da alles schön sehen kann, dass es gut aussieht, dass ich immer den Ball erkennen kann. Das macht man quasi während des Spiels. Also man hat seine Kameras, man steuert sie aus und man sorgt für ein schönes Bild, für schöne Bilder.
Aussteuern, was genau bedeutet das?
Aussteuern, also steuern in dem Sinne schon, dass man halt eine Steuerungseinheit hat, mit dem man jede Kamera einzeln quasi aussteuern kann, wenn es um die Luminanz und die Helligkeit geht. Also Luminanz und Helligkeit, Luminanz und um die Farben geht. dass man das steuern kann. Wie viel Blau habe ich im Bild, wie viel Rot habe ich im Bild, wie hell ist das Bild, wie dunkel soll das Bild sein.
Mhm. Sowas. Wie geht man da vor? Ich meine, hat man da eine Vorgabe am Ende, so und so sollen die Farben sein und die Helligkeit, oder macht man das einfach nach Gefühl?
Grundlegend ist die erste Vorgabe, würde ich erstmal so sagen, die wichtigste Vorgabe ist der Bildingenieur, dass der, sage ich mal, die Hand darauf hat, wie das Bild auszusehen hat. Und in den meisten Fällen gibt er auch mit der Kamera 1, die wichtigste Kamera, auch vor, wie die anderen Bilder auszusehen haben. Also man passt sich da quasi an. Und dann ist gerade bei Fußballproduktion sehr, sehr viel auch subjektiv. Also du hast da nicht wie bei Studioproduktion alles perfekt ausgeleuchtet, irgendwelche Charts, wo man sich dran bemessen kann, sondern es ist viel, wir gucken uns die Farbe weiß an, wir gucken uns das Grün auf dem Rasen an und wir gucken uns subjektiv an, wie schön sieht das Bild eigentlich aus.
So. Das heißt, am Ende, du bist auch angehender Ingenieur, das heißt, du hast auch die Verantwortung am Ende vorzugeben, wie am Ende die Farben und die Helligkeit aussieht. Ist ja auch eine große Verantwortung, weil das kann man ja auch einfach mal was ganz anderes machen.
Da kann man was ganz anderes machen, ja. Ich denke, das Thema Verantwortung ist gerade in der Außenübertragung, gerade in dieser Branche allgemein ein zweischneidiges Thema, würde ich behaupten. Einerseits kriegst du sehr, sehr viel Verantwortung, also wirklich sehr, sehr viel, wenn man überlegt, dass man als herangehender Ingenieur darüber entscheiden kann, was sehen diese Leute, was sehen teilweise Millionen von Leuten. Und teilweise ist denn das gar nicht so bewusst, weil man das auch dann so lange macht, dass man so ein bisschen nicht das Bewusstsein dafür verliert, aber es einfach für einen eine Art Routine entwickelt, eine Routine entsteht für einen, dass man die Sachen, man macht sie einfach und man macht sich gar keine Gedanken mehr darüber, wie weitreichend das eigentlich ist, was man da gerade macht.
Wie ist denn das überhaupt? Realisierst du, dass du da in einem großen Übertragungswagen sitzt und halt auch wirklich ja für teilweise manchmal Millionen von Zuschauern verantwortlich bist, dass das Bild passt?
Es gibt Momente, wo man es realisiert, die sind aber niemals während der Arbeit. Das ist immer so, wenn man dann mit Außenstehenden redet, wenn man so mal mit seinem, vor allen Dingen, ich telefoniere viel mit meinen Eltern, wenn da dann so der Vater mal fragt, ey, was machst du da eigentlich? Oder weil das ja ein Thema ist, wo der normale Mensch, der sowas nicht macht, gar keine Berührungspunkte zu hat. So, man ist ja nicht mal aus Versehen in einem Übertragungswagen oder aus Versehen hinter den Kulissen unterwegs. Wenn die dann so ohne Berührungspunkte mal fragen, so, wie ist denn das eigentlich und so, dann merkt man schon manchmal, okay, das ist gar nicht so normal, wie man eigentlich das so empfindet während der Arbeit.
Und was sagen deine Freunde und so weiter dazu? Ich meine, wirst da wahrscheinlich einige haben. Sind die neidisch teilweise, dass du natürlich hautnah dabei bist?
Schön, dass du denkst, dass ich Freunde habe erstmal. Das freut mich schon mal. Ja, klar, das sind natürlich, kommt auch oft die Frage, ob man irgendwie Tickets besorgen kann. Das ist so wirklich der erste Punkt, wo ich sage, da erreichen mich auch Leute, die ich jahrelang nicht gesehen habe, die so, ey, Champions League-Finale, Tickets und so. Dann sage ich immer, nee, geht leider nicht. Aber die Kumpels von mir alle, die ja auch Fußball gucken, so alle Fußballverrückte sind, teilweise im Stadion sind, also oft trifft man noch welche im Stadion dann, für die ist das auch kompletter Irrsinn. Obwohl die ja vermeintlich auch nah mit dabei sind, wenn sie auf den Rängen stehen, aber wenn ich denen so erzähle, vor allem wo man ist, wen man so sieht und auch wie man teilweise sehr, sehr engen Kontakt mit gewissen Leuten hat, die mir sonst nur im Fernsehen zu sehen sind, dann ist das für die auch schon, wo sie sagen, boah, schon Fiebertraum, also schon echt ein Traumjob.
Angehender Bildingenieur, das ist ja jetzt nicht nur Aussteuern und ein bisschen an Farben drehen, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, wie zum Beispiel auch Signalwege stecken, abgeben, dass überhaupt das TV-Signal am Ende vielleicht überhaupt bei den Menschen zu Hause ankommt. Wie ist das für dich und wie gehst du da genau vor?
Grundlegend würde ich erstmal sagen, dass da natürlich nochmal eine Ecke mehr Verantwortung mit dazukommt. Aber wie ich schon gesagt habe, so während der Arbeit lässt einen das auch relativ kalt, weil am Ende des Tages ist deine Arbeit. Klar, du kriegst andere Berührungspunkte, du machst andere Sachen. Du bist ja dafür verantwortlich, dass sämtliche Signale ein- und auswandern beim Ü-Wagen. Aber da entsteht auch relativ schnell eine Routine, würde ich sagen. Kommt aber auch irgendwo ein Stück weit dadurch, dass die Arbeitskollegen einem gar nicht so vermitteln, dass du jetzt was ultra Wichtiges machst, wo man super drauf aufpassen muss, dass das also im negativen Sinne, sondern du kriegst da eigentlich quasi das mit auf den Weg nach dem Motto, jo, so, du machst das, kriegst du hin, Punkt aus Ende. So, also du kriegst da schon viel vermittelt, dass es halt, dann einen auch irgendwie kalt lässt in dem Sinne.
Wie ist das als Ingenieur? Bist du damit auch verantwortlich? Wer kommt mit ins Auto? Was passiert im Set? Wie schnell wird aufgebaut?
Ja, du bist quasi die erste Anlaufstelle im Auto für die gesammelte Set-Crew. Wenn es um den bildtechnischen Bereich geht, heißt natürlich, bist du auch irgendwo ein Stück weit verantwortlich für das, was im Set passiert. Also die Hand hat man halt drauf, irgendwo so ein bisschen. Allerdings hast du natürlich im Set auch immer Leute, die ja quasi auch mal irgendwo dahin wollen, wo man dann selber ist oder auch irgendwann dahin kommen werden, wo man ist. Von daher ist dann so, dass Set eigentlich für sich so ein bisschen arbeitet, aber halt auch für dich arbeitet. Also ohne das Set bist du aufgeschmissen, weil die bauen die Kameras auf, die stecken die Kameras auf, die liefern dir das Signal, mit denen du dann halt erst arbeiten kannst. Also es ist natürlich irgendwo, sind das gewisse Zahnräder, die ineinander greifen. Du bist vielleicht dann das größere Zahnrad in dem Sinne so, aber nicht unbedingt dann das deutlich wichtigere Zahnrad.
Schon mal was schiefgegangen?
Während ich Bildingenieur war?
Ja, oder auch
definitiv. Also hundertprozentig.
Ja?
Na klar, also nichts in der Bildtechnik muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich habe noch nie, haben wir letztens schon mal drüber geredet, noch nie so scheiße gebaut, dass man sagen kann, yo, Heidmann, das war dein Ding heute so. Ja. Das ist noch nicht passiert. Aber natürlich gibt es ab und zu mal Kleinigkeiten. So ist mir aufgefallen, in eine Handvoll Ingenieurproduktion habe ich schon gefühlt mehr Scheiße gebaut als in 5 Jahren Bildtechnik. Weil natürlich, wenn du dann einen Fehler machst, das natürlich viel, viel schwerwiegender ist.
Oder auch
so.
Höhere Auswirkungen wahrscheinlich.
So hat, deutlich. Ja. Also es ist zum Glück nichts, was irgendwie in einer schlechten Bewertung oder sowas geändert ist. Also alles halb so wild gewesen. Und auch teilweise Sachen, die außerhalb der eigenen Macht lagen halt so. Aber man sieht das Ganze ein bisschen anders dann. Weil dann bist du nicht mehr der sagen kann, ist nicht meins. Sondern da bist du dann schon auf einmal der, ja, ist jetzt doch dein Problem irgendwie so. Ne? Und das, denke ich mal, ist noch sowas, womit man auch, wo ich das, glaube ich, auch noch, das kommt noch auf mich zu, damit auch umgehen muss oder lernen muss, wenn man wirklich irgendwie was passiert, was dann auch der eigene Fehler war, wo man sich dann auch rechtfertigen muss. Das, als Bildtechniker ist das nicht so ein Thema großartig. Ich glaube, das kommt noch auf mich zu. Und das muss ich auch noch lernen, aber ich denke mal, das wird.
Aber ich will jetzt trotzdem wissen, ein Beispiel, was denn so passiert ist.
Ja, also auf Schalke hatten wir was außerhalb unserer Macht war, dass die Kamera 1 mal ganz kurz gesagt hat, für eine Sekunde, ich wünsche euch was ohne mich, leider im Live-Bild, das natürlich schade gewesen ist. Da bist du aber relativ machtlos dann, wenn du da unten im Ü-Wagen sitzt und bei der Kamera oben was passiert. Und ich habe einen Monitor zu früh abgebaut.
Im Set am Ende?
Nee, oder? Nicht mal im Set. Noch im Prottmobil. Aber das ist noch.
Lief die Sendung noch und da war der Monitor schon.
Die Sky-Sendung lief noch. Auf nähere Details will ich da jetzt auch gar nicht großartig eingehen. Aber das wurde dann kurz drüber geredet. Ist alles gut.
Ja, gut. So. Prottmobil nennt man es ja. Ist ja am Ende da, wo der Produktionsverantwortliche mit drin sitzt und einfach kontrolliert. Was ihr am Ende im Ü-Wagen.
Ja, genau. Oder halt dann auch nicht mehr drinnen sitzt und man daraufhin den Monitor abbaut.
Genau,
ja,
aber dann dahinter wieder reinkommt und Monitor ist weg.
Das kann sein, ja. Könnte sein, dass das passiert ist, ja. Rein hypothetisch, ja.
Okay. Hast du denn das Ziel, weiter im Ü-Wagen etagenweise nach oben zu gehen? Ich meine, die nächste Etappe wäre Ü-Wagenleiter. Klar, du musst erstmal richtiger Bildingenieur werden. Hast du aber das Ziel, weiter da deine Karriere raufzuklettern?
Das kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten mit einem Ja oder mit einem Nein. Ich würde es eher so beantworten, dass ich mir das komplett offen halte. Denn ich habe auch, weiß ich noch, am Anfang meiner Festanstellung mir gedacht, Bildingenieur, boah, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt machen will. Und jetzt, wo ich das so ein bisschen mache, denke ich mir, das ist eigentlich schon geil. Und ich sage jetzt auch eigentlich immer noch, Ü-Wagenleiter, um Gottes Willen will ich nicht machen. Aber ich denke, dass das genau der gleiche Prozess sein kann, wie von Bildtechniker zu Bildingenieur, dass man dann sagt, ja Mensch, eigentlich ist das vielleicht doch gar nicht so schlecht. So, von daher, ich halte es mir offen, ich gucke, was passiert. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich sage, oh, Ü-Wagenleiter kann ich mir vorstellen. Aber das ist halt in so ferner Zukunft, dass ich da einfach mir auch tatsächlich gar keine Gedanken so drüber mache, ob und wann und wie und all so einen ganzen Kram.
Als ich das erste Mal in einen Ü-Wagen reingekommen bin, als junger Azubi, habe ich gesagt, boah, krass, sowas kann überhaupt auf der Straße rumfahren und dann steht das irgendwo. Wie war das für dich, als du das erste Mal in so einem Ü-Wagen warst? Warst du auch am Anfang vielleicht ein bisschen zurückhaltender, dass man sich da nicht reingetraut hat?
Absolut, absolut. Ich würde auch sagen, gerade die ersten Jahre war ich sehr zurückhaltend oder noch deutlich zurückhaltender, als ich es jetzt bin. Es ist sehr überwältigend. Auch heute ist es nicht mehr so krass überwältigend als Bildtechniker, finde ich. Jetzt als Ingenieur merke ich dann jetzt doch wieder, dass es wieder überwältigend wird, weil man jetzt viel mehr kennenlernt über dieses Auto, was für einen auf einmal wichtig wird.
Jedes Auto ist anders.
Jedes Auto ist anders. Super Sache. Freue ich mich wirklich sehr drüber, dass man wieder immer was lernt. Es ist, am Anfang war es die Überwältigung, dass es viel war und du gedacht hast, boah, das ist ganz viel, mit dem ich nichts zu tun habe. Und jetzt ist es, boah, scheiße, ist das viel, mit dem ich zu tun habe. So, weil man muss so jedes, also du musst nicht jedes Gerät, aber du lernst jedes Gerät jetzt irgendwie neu kennen. Und du denkst immer so, was macht das Gerät, was macht das Gerät? Und du hast nicht eine Handvoll Geräte da und auch nicht Sachen, die selbsterklärend sind, sondern hast auf einmal so 20, 30, 40 neue Sachen, die auf einmal für einen so komplette neue Welt sind. Ich habe es nicht studiert, so, ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und auf einmal lerne ich da über irgendwelche Sendewegsgeneratoren oder sowas, wo ich mir so denke, so, yo,
was ist das denn
jetzt? Was machst du hier? So, wer bist du, was machst du? So, ja. Und das ist natürlich dann, gerade wenn man überlegt, dass man das alles dann irgendwie vor Ort lernt, so erfahrungsgemäß lernt, ist das dann schon so, dass man sich einerseits sagt, okay, ist beruhigend, weil ich muss es nicht wissen, ist keiner erwartet es von mir, aber dann zu denken, okay, aber irgendwann sollte ich es wissen, ist dann so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, man kann so ruhig an die Sache rangehen und man muss auch ein bisschen Gas geben.
Fußball, privat und auf der Arbeit.
Schönes Thema.
Schönes Thema. Schönes Thema. Ich weiß, du bist Schalke-Fan. Wir haben ja schon öfter mal zusammengearbeitet, wo dann plötzlich du neben mir was ganz anderes anhattest, nämlich ein Schalke-Trikot oder ein Schalke-Schal.
So vorkommen, ja.
Ist das bei dir jedes Wochenende so?
Dass ich einen Schalke-Schal trage?
Ja.
Im Winter, ja. Also im Winter, ich glaube, viele Kollegen kennen mich nicht ohne Schal. Der ist immer mit dabei. Natürlich im Winter, weil es halt kalt ist. Natürlich logisch.
Und ich hab auch nur deswegen. Ne?
Ich habe nur Schalke-Schals. Ich habe noch einen Holstein-Kiel-Schal, weil ich halt aus der Nähe von Kiel komme. Aber da haben sie damals auch noch 3 Ligen unter Schalke gespielt und ich eine Liga über Schalke. Anderes Thema. Ja, natürlich. Also diese Liebe zum Fußball, gerade weil ich auch seit meinem 5. Lebensjahr Fußball spiele, letzten Jahren ein bisschen weniger, weil halt am Wochenende arbeiten, Fußball beißt sich halt ein bisschen. Die Liebe, die lässt natürlich nicht los. So, ne? Klar, also man sieht ein bisschen andere Dinge vom Fußball durch die Arbeit, aber man ist noch immer geflasht, im Stadion zu stehen, man hat immer noch Bock. Und man hört von vielen auch, dass es irgendwann nachlässt, so gerade von vielen Kollegen, dass sie sagen, boah, Fußball, auch wenn sie es mal mochten, das ist bei mir gar nicht so. Also selbst wenn 2 Mannschaften gegeneinander spielen, so wo ich mir denke, so würde ich mir jetzt zu Hause nicht angucken, wenn ich ehrlich bin, denke ich mir so, schon trotzdem geil. So.
Das heißt aber, du gehst auch ins Stadion, obwohl du auch theoretisch mit der Arbeit da sein könntest, gehst auch privat noch hinein?
Ich gehe auch noch privat ins Stadion. Natürlich nicht so häufig, ne, aber gerade wenn es im Sommer ist, wir sind hier in Hannover, Hannover Nordkurve geht immer. So, also da mit den Jungs mal hingehen, das geht immer. Schalke privat eher selten. Einfach natürlich hast du einerseits ein bisschen die Distanz und du hast halt super wenig Zeit. Also dieses eine freie Wochenende im Monat nutzt man dann auch gerne mal anders, gerade weil meine Familie ja auch nicht in Hannover wohnt, dass man die mal wieder sieht. Mit meinem Vater versuche ich mal ab und zu, klappt auch, hat auch jetzt Jahre nicht geklappt, aber da mal in Stadion zu gehen, weil von meinem Vater habe ich auch das Leiden des Schalkers geerbt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, klar, aber privat ist immer noch eine andere Erfahrung. Im Stadion zu sein.
Und dann warst du ja mit TVN schon öfter im Schalke-Stadion, also hautnah dabei. War ja wahrscheinlich was ganz Besonderes und wahrscheinlich fieberst du da auch eher mit, wenn du da arbeitest, oder?
Das ist auch immer noch so. Ja. Also ist auch, war ich jetzt auch als Bildingenieur noch in Anlernung da, war ich auch nicht im Auto dann. Also wenn das Steigerli läuft, musst du drinnen sein. Das ist einfach so. Das ist, du kannst es 100-mal hören, du kannst es 1000-mal hören. Das wird auch nicht jeder verstehen, der da nicht so mit in der Materie drin ist. Da kriegst du Gänsehaut. Das ist gerade auf Schalke, ist Wahnsinn. Also da versuche ich natürlich so oft wie es geht im Stadion zu sein, versuche aber so wenig wie es geht überhaupt auf Schalke zu sein. Weil ich hab einen Fluch auf mir. Also wenn ich da bin, die verlieren.
Immer?
Ja, liegt natürlich auch daran, dass in den letzten 4 Jahren viel verloren wurde, sag ich mal so. Also es geht auch anderen Leuten so. Seitdem ich Bildingenieur bin und da bin, 100% Quote gewonnen. Also das können wir gerne, falls die Dispo das hört, gerne mich Ingenieur, Schalke, dann gewinnen wir immer. Ja, aber da bin ich nicht der Einzige. Also auch andere Kollegen, die auch dann zum Beispiel Nürnberg-Fans sind, dann wird mit einem Nürnberg-Trikot im Ü-Wagen gesessen. So, dann haben Leute von einem Verein aus Ostdeutschland auch mal was an, so. Das Komfort.
Also ich kann mich noch an eine Produktion, die wir zusammen mal gehabt haben, wo dann auch Schalke verloren hat, wo du dann auch danach ziemlich schlechte Laune hattest.
Das kann
wo
sein,
du gesagt hast, ey, sprich mich nicht an.
Ja.
Und dann auch wirklich bockig aus dem Ü-Wagen abgehauen bist.
Ja. ich weiß gar nicht, welche das war.
Ich weiß es auch nicht, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich.
Ja, das kann sein.
Aber das nimmt dich dann auch richtig mit.
Absolut. Also ich versuche natürlich, das nicht an Kollegen rauszulassen, deswegen bin ich dann
das ist dir
so,
da nicht so gelungen.
Das ist mir absolut nicht gelungen. Das kann schon sein. Ja, natürlich. Ich war zum Beispiel auch, als Schalke ja wieder abgestiegen ist das zweite Mal, musste ich auch arbeiten. Dann saß ich da im Schalke-Trikot im Ü-Wagen so und du weißt, dein Verein steigt gerade ab und du musst ja arbeiten. So, das ist natürlich dann so, wo man sagt, so, boah, du versuchst es irgendwie zu trennen so. Und man nimmt es ja mal 5 Minuten und geht raus, aber ja, Fußball ist halt ein Riesenteil meines Lebens so. Arbeit ist auch ein großer Teil meines Lebens so. Und dann ist das natürlich manchmal einfach nicht zu trennen.
Aber du bist ja nicht nur in deutschen Stadien unterwegs, du hast ja auch relativ viele Auslandsnummern miterlebt. Zusammen haben wir auch viele Auslandsnummern tatsächlich gemacht. Du warst auch bei der NFL in London mit dabei.
Jo.
War was ganz anderes. Hat ja gar nichts mit Fußball zu tun, aber ich weiß auch, dass du beim Super Bowl dir auch freigenommen hast, um den Super Bowl mitten in der Nacht zu gucken.
Jo, seit 3 Jahren, 4 Jahren, glaube ich, schaffe ich es mir mal freizunehmen in der Firma auch. Ja, absolut. Football ist natürlich in Deutschland gerade sowieso im Trend. Ich gucke jetzt selber seit, jetzt muss ich lügen, 2017 gucke ich Football aktiv. Ist natürlich irgendwie ein Stück weit ein Traum, der wahr geworden ist, dass wir jetzt auch NFL übertragen, dass wir vor Ort sein können. Nicht nur bei den Deutschland-Games, auch bei den London-Games und hoffentlich auch jetzt bei den neuen Games, die dazukommen, also auch in Dublin. Da spielen dann zum Beispiel die Steelers, das wäre natürlich ein Riesentraum. Ja, es ist ja nochmal so ein bisschen wie Fußball am Anfang für einen war, dass du nochmal was Neues reinrutscht und wieder wie so ein kleines Kind da stehst, denkst du, boah,
jetzt geil, bin ich da,
das hat nichts mit Arbeit zu tun für mich hier. Ich arbeite, alles gut, ne? Aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit, sondern es fühlt sich einfach an, als wenn, ja, wie gesagt, ein Traum wahr wird für einen so.
Ist es da ein bisschen anders als beim Fußball? Beim Fußball dürfen wir ja den Rasen nicht betreten.
Mhm.
Darf man dann in so einem NFL-Stadion auch mal auf den Rasen oder ist es da auch ganz streng?
Rasen grundlegend heilig. Egal in welcher Liga, egal in welchem Sport, ist, glaube ich, Rasen betreten ein absolutes No-Go. Nach dem Spiel ist es irgendwie so ein Thema, haben wir festgestellt, dass Leute auf dem Platz Bilder machen ohne Ende bei der NFL. Wir selber haben dann auch nochmal die Chance ergriffen beim letzten Munich-Game und auch nochmal ein bisschen was gekickt und sowas. Ja, es ist nochmal ein anderes Gefühl. Du bist zwar im selben Stadion, wie du auch sonst unterwegs bist, so. Also in München waren wir auch sonst schon so unterwegs. Und dann stehst du auf einmal da, selbe Stadion, selbe Ränge, selber Rasen, nur ein paar andere Linien, das fühlt sich auf einmal ganz anders an. Also die NFL-Produktion, gerade auch die im Ausland, ja, ist nochmal, ist eine andere Hausnummer einfach, auch weil der Host natürlich nochmal eine andere Hausnummer ist, weil wir ja der Host nicht sind in dem Falle, sondern noch auch andere große Firmen dieser Erde da ihr Stück Kuchen auf jeden Fall abschneiden wollen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn dann auch das große Amerika auf einmal da so ein bisschen mitwirkt. Ne? Und nicht nur noch Deutschland, Europa.
Host bedeutet ja am Ende, dass man nicht mit der kompletten Technik da ist, sondern die Signale teilweise abgreift und nur einzelne Kameras stehen hat. Und nicht wie beim Fußball, wo wir ja dann der Host sind und halt alles an Technik stellen und verarbeiten. Ne?
Genau.
Ausland, wo warst du überall schon?
Ich habe so eine Liste von Städten, wo ich schon war tatsächlich. Und die ist relativ lang geworden mittlerweile. Also in Europa gibt es wenige Länder, wo ich glaube ich noch nicht war, glücklicherweise. Also wenn wir Richtung Skandinavien gehen, ist noch nicht so viel passiert. Natürlich Dänemark haben wir natürlich öfter mal. Aber wenn es dann auch um Tschechien, Polen, Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Niederlande noch nicht tatsächlich?
Amsterdam? Nee, war ich noch nicht. Nee, okay. Nicht. Ja, haben wir aber
mit
auch
der
schon.
Firma, mit der Firma war ich noch nicht da.
Ja, gut. So,
Irland auch schon, England 100 Mal ungefähr, Italien, Portugal, Spanien. Das Spiel kann ich jetzt so weiterspielen, glaube ich. Also das hört gefühlt nicht auf.
Und ist das denn aber auch, magst du reisen denn? Also ist das cool, am Ende mit dem Job zu reisen und am Ende siehst du auch was?
Das ist so ein bisschen auch wieder surreal, wenn du siehst, dass dann sich Leute Urlaub nehmen und genau dahin reisen, wo man dann Geld für bekommt, da zu arbeiten, ist manchmal ein komisches Gefühl so. Also ein komisches Gefühl nicht im Sinne von, dass man sich irgendwie da schlecht vorkommt oder sowas, sondern es ist manchmal so, steht man dann da so abends nach der Anreise mit Kollegen noch irgendwie unter einer Bar und denkt so, ey, krass, wir sind ja gerade in Rom, auch mitten in Rom haben wir unser Hotel und arbeiten jetzt hier. Das ist dann manchmal, dass man sich schon denkt so, krass, wie sind wir hierher gekommen, nach dem Motto. Also auch wenn man jetzt, und ich war, wie du gesagt hast, schon 1-2 Mal im Ausland so, auch nach der 20., 30. Nummer, das war ein bisschen überspitzt gesagt, ist es noch so, dass du denkst, okay, krass, Es ist auch egal, wo du hinfährst. Es ist einfach so, dass du denkst, früher hat man sich dafür Urlaub genommen, um da mal hinzureisen, selbst wenn es jetzt nur 3 Tage Brüssel oder sowas sein sollten oder mal ein Wochenende in Dänemark. Du hast Geld dafür bezahlt und jetzt arbeitest du da.
Und kriegst Geld dafür.
Kriegst Geld dafür. Bist mit Kollegen da, mit denen man sich auch über die Bank, eigentlich durch die Bank gut versteht. Und du siehst auch immer ein bisschen was von den Städten. Also du kannst dir mal die Zeit nehmen oder du hast die Zeit und kannst dir die auch nehmen, da was zu sehen. Dass du einen Haken hintermachen kannst, hier, da war ich schon mal, brauche nicht mehr hin.
Du hast in Rom gesagt, das Kolosseum gucke ich mir an.
Ja, kann ich dir eine Städtetour geben mittlerweile durch Rom, wenn du willst. Also könnt ihr gerne anrufen, Rom, einmal, kann ich dir jeden Ort zeigen.
Du warst schon öfter da. Also.
Wir haben tatsächlich sogar schon Restaurants, wo wir immer wieder hingehen. Und so oft waren wir schon da in Rom mittlerweile, dass die Leute kennen uns schon teilweise. Und das ist schon so, gut, das ist nur in Rom so, aber das ist schon, das ist krass. So.
Was sagt deine Familie dazu, dass du so viel unterwegs bist?
Ja, für die ist natürlich auch eine geile Sache. Also die sehen halt so, Sohnemann ist viel unterwegs, glücklich dabei, das ist natürlich für die auch gut. Ich schaffe es aber nicht ganz so oft im Ausland zu sein wie meine Familie, weil die auch langsam auf die Rente zugehen und wie das halt so ist, ne, gerade aus dem Beamtentum heraus. Ja, nur noch im Urlaub, nur noch, ne? Also kann ich nicht mitreden.
So. Kommst du nicht hinterher?
Nee, komm ich nicht hinterher. Also so oft wird es dann auch wieder nicht. So, so 6-mal im Jahr schaffe ich nicht ganz.
Ja. Wie schaffst du es, Beruf und Freunde und so weiter unterzukriegen, wenn du, sag ich mal, eigentlich privat ja eigentlich auch Fußball guckst, dann jobmäßig auch im Stadion unterwegs bist, ist da noch Zeit für?
Glücklicherweise ja. Müsste ich für mich individuell sprechen. Das sind eigentlich 2 Sachen, die da ausschlaggebend sind. Ich habe ja erwähnt, dass ich bei der Polizei war. Die Polizei hat ein ähnliches Arbeitszeitenverhältnis wie wir. Heißt also, meine Kumpels haben auch viel unter der Woche Zeit. Also bei uns beginnt das Wochenende auf dem Dienstag dann immer so gefühlt. Trifft man sich auf dem Dienstag, auf dem Mittwoch, da ist irgendwie immer Zeit. Wochenende müssen die auch arbeiten, also das haut dann da ganz gut hin. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich habe früher ja auch viel gezockt, heute noch. Das heißt, hat auch viele Freunde in ganz Deutschland verteilt, die man halt übers Zocken kennt, FIFA zocken und sowas. Von daher finde ich, hat das so gar keine Einschneisen gehabt bei mir persönlich, dass ich jetzt viel am Wochenende arbeite. Man gewöhnt sich schnell dran und ich sag auch ganz ehrlich, so wenn ich jetzt ein Wochenende frei habe oder ich viele Wochenenden frei hätte am Stück, ich würde auch nicht viel anders machen, als ich jetzt machen würde. So, es wird auch Fußball sein. Da wird auch
da kannst du auch direkt im Stadion arbeiten.
Wird auch mal ein Bier aufgehen. So, man wird auch Leute sehen. So, man macht ja auch teilweise was mit Leuten aus der Firma. Von daher ist es jetzt nicht so, dass man sagt, so, dass ich sage, dass das mein Leben komplett eingenommen hat. Also würde ich tatsächlich gar nicht sagen.
Mhm. Rückblick zur Polizei. Bereust du es, von der Polizei weggegangen zu sein oder sagst du, das war genau der richtige Schritt, den ich jetzt gemacht habe? Weil deine Freunde sind ja wohl bei der Polizei.
Die haben
natürlich wahrscheinlich auch immer Sachen zu berichten, wie du halt auch.
Ja, das stimmt schon. Einerseits haben die viel zu berichten, aber das ist so mehr so eine negative Richtung, wenn da so aus der Polizei was berichtet wird. So, die berichten dann eher selten von, sie haben gerade Jose Mourinho getroffen, sondern mehr, da kam wieder ein Atze mit dem Messer auf die zu. Das ist dann so der Unterschied zwischen den Storys, die man sich so erzählt. Ob ich das vermisse, grundlegend nicht einen Tag habe ich es vermisst, Polizist zu sein. Also Respekt vor der Polizei ist gegeben natürlich, aber ich vermisse es wahrlich nicht. Natürlich ab und zu denke ich mir schon, boah, jetzt Blaulicht haben.
Im Stau, ne?
Im Stau, sag ich mal, war schon nicht schlecht, ne? Aber nee, tatsächlich nicht einen Tag, wo ich mir gedacht habe, wo ich morgens aufgestanden bin, zur Arbeit musste und mir dachte, boah, ich wäre jetzt lieber doch noch bei der Polizei, wo ich damals war. Absolut nicht.
Also
0,0.
Also Traumjob eigentlich gefunden.
Wenn du so willst, ja. Traumjob, ohne dass ich jemals mir gedacht habe, dass das mein Traumjob ist.
Ja.
Also es wurde zu meinem Traumjob, wenn man das so sagen kann.
Okay. Was war denn so deine spannendste und oder lustigste Produktion, die du so hattest? Vielleicht auch mit Kollegen oder was ist dir widerfahren auf Produktion?
Da gibt es natürlich unzählige Geschichten, wenn ich das mal so sagen darf. Die spannendste, das ist, glaube ich, erstmal am leichtesten zu beantworten, würde ich schon behaupten, sind NFL-Geschichten oder waren die ersten, das erste NFL-München-Game 2023.
Weil das was Neues war wahrscheinlich, ne? Also dieses neue Feeling wahrscheinlich war, was man noch gar nicht kannte.
Absolut. Es hieß auf einmal, NFL kommt nach Deutschland. Das war ja schon so, boah, okay, krass, die kommen nach Deutschland. Und dann noch nach München, dann war schon so, boah, ich weiß noch, ich bin im Februar, das Spiel war im November, im Februar habe ich schon an Dispo gesagt, übrigens, NFL kommt nach Deutschland. Wenn wir das machen, hier. Meine Nummer, ruf mich an, egal welcher Tag, egal wie spät. Und das ist dann auch so passiert. Dann kam, ich war dann irgendwann in Augsburg, kam Anruf von einer Kollegin, jo, hier, wir machen NFL, hast du drin stehen. Natürlich so, wow, okay.
Krass, ja.
Das ist natürlich einen kleinen Zittrigen bekommen, erstmal klarkommen müssen und so. Das war schon krass. Und dann auch vor Ort ist nicht mehr so ganz zu beschreiben, wie krass das eigentlich war für einen selber.
Ist das technisch denn eine Neueinstellung gewesen oder war das eigentlich ähnlich wie beim Fußball dann am Ende?
Ist tatsächlich ähnlich gewesen. Also da wir ja nicht der Host sind, schon wie schon besprochen, sondern nur eine Beistellung machen, also für einen einzelnen Kunden den eigenen Feed erstellen, ein eigenes Signal erstellen, ist es wie eine Beistellung gewesen. Also wir haben die gleichen Kameras dabei gehabt, die gleiche Technik und im Prinzip lief es auch exakt gleich ab mit dem Sendeverlauf, wenn man so will. Es gibt irgendwo eine Halbzeit, gibt irgendwo einen Anfang, gibt irgendwo ein Ende. Zwischendurch spielen sie ein bisschen und da wird ein bisschen drüber geredet. Also im Prinzip ändern sich da für uns relativ wenig, aber es ist natürlich das ganze Event ist etwas anderes. Und da als Fan dann zu sein, das ist natürlich der Unterschied.
Und hattest du die Chance, dann in München da auch nah am Spielfeldrand zu stehen oder warst du im Ü-Wagen?
Also ich stand 10 Meter weg von Tom Brady zu der Zeit. So. Das war natürlich so...
Das glaubt dir wahrscheinlich auch keiner, wenn du das erzählst.
Ich habe Bilder zum Glück noch,
ah, ja,
so, die mir geschickt worden sind natürlich. Mein Handy an der Arbeit mache ich natürlich nicht. Aber das ist, sowas erlebst du natürlich nicht oft im Leben, dass du denn neben so einer sportlichen Größe und auch einfach Goat aus dem NFL-Bereich, Football-Bereich, dass der immer so 10 Meter von einem weg ist, bevor das Spiel startet. Während des Spiels NFL sehr strikt, da steht keiner mehr am Spielfeldrand von uns. Aber vor dem Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel, vor allem nach dem Spiel, bist halt dann da genau mit dabei, stehst teilweise 5 Meter neben den Spielern, stand neben der ganzen Mannschaft der Seahawks, vor allem im Spielertunnel, als wir raus mussten, dachte man auch so, was ist hier auf einmal los, so, wo kommen die Jungs her? So, ja, das ist, du bist halt einfach gefühlt bist du mittendrin.
Krass. Und witzige Momente, gab es die auch schon?
Ich würde behaupten, auf jeder Produktion gibt es witzige Momente. Es gibt natürlich Produktionen, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, was ich da erzähle, wo es natürlich auch immens witzige Sachen gab. Wir haben natürlich auch viele witzige Situationen einfach mit Persönlichkeiten, die man dort vor Ort trifft, die man so vermeintlich aus dem Fernsehen kennt nur, du dann aber mit denen arbeitest und dann so witzige Momente entstehen. Also wir hatten zum Beispiel was, dass einer unserer Kollegen aus Versehen in den Livestream reingeplatzt ist.
Ah.
Ist noch gar nicht so lange her. Und da ein bisschen sich verplappert hat, was Witziges gesagt hat, das ein bisschen viral gegangen ist. Ja, lacht man sich natürlich tot, ne?
Also aber jetzt im Livestream von jemand anderem?
Von jemand anderem, von einer Produktion vor Ort, wo wir quasi auch den Streamer bedient haben mit einem Signal. Und da wurde dann quasi live gestreamt vor Ort mit unserem Signal auch. Und da, es ist immer so was ganz Witziges passiert, dass man da mal reinplatzt auf einmal und so und dann so vielleicht auch so ein bisschen bloßgestellt wurde, aber alles ganz witzig, so auch alles nichts Schlimmes und so.
Ja. Es sind ja nicht nur so Sachen wie jetzt Fußball oder ein Stadion, sondern es sind ja auch neue Sachen dazu gekommen, wie diese Border League, was ja nicht live im TV übertragen wird, sondern so Livestreams sind. Ist das ein bisschen anders? Ich meine, da laufen ja auch ganz andere Persönlichkeiten rum. Ich sag mal, das sind ja eher so Persönlichkeiten meistens aus dem Netz, die heute die Jugend kennt, die teilweise auch ich mit aufgewachsen bin, naja, da läuft so ein Monte rum, da läuft ein Knossi rum. Die trifft man wahrscheinlich auch. Wie ist denn das überhaupt und wie war das für dich, als du das erste Mal damit dabei warst?
Es ist, wie du schon sagst, so, man sieht auf einmal Persönlichkeiten, mit denen man, sag ich mal, eine vermeintlich engere Bindung hat als zu Fußballspielern, weil man halt irgendwie die seit Jahren verfolgt oder sowas. Von der Produktion her ist es auch Fußball. So, da haben wir auch ähnliche Technik, ist ein bisschen anderer Workflow, der da stattfindet, weil auch weniger fußballproduktionstechnisch das betrachtet wird, sondern mehr so als Twitch-Stream, als Event, wenn man so will. Das heißt, ein paar mehr Spezialgeschichten und weniger Routine, große Kameras aufbauen, Geschichten. Aber was du schon sagtest, dass man auf einmal so Leute trifft und auf einmal ein bisschen auch mit denen zu tun hat, mit denen arbeitet, ist ein geiles Gefühl so, ne? Weil du begegnest dich irgendwie auf einer menschlichen Ebene mit diesen Leuten, vor allen Dingen von derer Seite aus, dass sie da immer noch dass das alles sehr, sehr menschlich ist, was da vor Ort stattfindet. Es ist ein geiles Gefühl, muss man sagen. Da gibt es auch witzige Geschichten, die schon passiert sind, wie man da so getroffen hat, weil da auch immer Leute zugeladen werden. Dann sagt man, hey, guck mal, Mensch, da ist auf einmal der und der. Und hey, da guck mal, da ist der und da. Und es ist noch ein Stück weit, was heißt familiärer, das ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber es kommt dann zumindest so vor, diese Produktion. Es ist weniger Leute, alles ein bisschen enger. Und macht dann dementsprechend auch nochmal einen Ticken mehr Spaß, würde ich behaupten, als ein normales Fußballspiel.
Kommt man dann nah an diese Person ran? Also interagiert man mit denen wirklich? Oder ist es halt immer ein bisschen auf Abstand?
Mehr oder weniger. Ne? Also unsere Tontechniker, vor allem die Leute verkabeln müssen, die haben natürlich direkten Kontakt zu den Leuten. Als Bildtechniker musst du keinen Kontakt zu diesen Menschen haben. Aber da du halt da dich aufhältst, die sich da aufhalten, läuft man sich mal über den Weg. Man schnackt auch mal 5 Minuten, man schnackt auch mal nur eine Sekunde, man schnackt auch mal gar nicht. das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, auch wen man da trifft und wen man da sieht. Natürlich gehst du dann nicht zu Leuten hin und sagst, ey, ich bin Fan von dir, können wir ein Bild machen, so. Klar, wenn die Nummer vorbei ist, dann wird vielleicht nochmal irgendwo ein Bild gemacht. Wenn ich jetzt für mich spreche, würde ich sagen, ich mache eh keine Bilder mit Leuten, gucke ich mir eh nie wieder an. Aber wenn man mal mit dem einen oder anderen schnackt, so einfach mal so auf Augenhöhe, schon ein cooles Gefühl.
Ich weiß, Knossi war auch schon mal im Ü-Wagen drin selber. Warst du auch mit dabei bei dieser Produktion?
Ich war bei der Produktion mit dabei, aber ich war da dann nicht gerade im Ü-Wagen, weil natürlich die Hölle los war. Da war man ganz froh, dass man draußen stand und ein bisschen Ruhe hatte. Border League Finale war auf jeden Fall mit dabei und auch noch bei einer anderen Produktion, bei dem Fußballspiel, wo ich gerade nicht mehr genau weiß, wie es hieß. Battle of the Socials war es, glaube ich. Da war auch mit dem Ü-Wagen, da war ich nicht mit dabei. Aber ja, immer wenn was im Ü-Wagen los ist, war ich irgendwie so ein bisschen mit anwesend. So. Das ist immer dann nur ganz, ganz faszinierend zu sehen, wenn dann wieder Leute von extern dazukommen, die ja vermeintlich was mit der Branche zu tun haben durch Twitch, aber dann diesen ganz anderen Maßstab auf einmal kennenlernen, die dann auch da durchgehen wie kleine Kinder mit großen Augen.
Wow.
Durch und sagen so, boah, warum habt ihr 473.000 Monitore und so einen ganzen Kram? Und dann
zu Hause habe ich nur zwei.
So, und reicht aus nach dem Motto. Das ist dann natürlich für die auch viel, viel krasser als für uns das halt ist. So, das ist eine ganz andere Größenordnung, die für die da auf einmal entsteht. Und es ist ganz witzig zu sehen immer, auf einmal, dass man dann selber auf einmal der ist, der sagt, so halb so wild. Und die so gar nicht klarkommen, was da eigentlich gerade passiert. So.
Ist dir dann schon jemand über den Weg gelaufen plötzlich, wo du gesagt hast, boah, krass, ich stehe jetzt gerade neben, keine Ahnung, XY.
Ja, mehrfach natürlich. Ne? Gerade bei der Border League war auf einmal mein Lieblingsfußballer, bald auch wieder aktiver Fußballer, wenn er aus der Sperre rauskommt. Paul Pogba war beim Border League Schnaller, auf einmal da unangekündigt, stand auf einmal neben mir. Ja, hätte der beste Sechser aller Zeiten sein können, ohne jetzt zu viel über Fußball zu reden. Jeder versteht, wenn ich sage, Paul Pogba war da, jeder Fußballfan versteht, was das auf einmal für einen ist. So, das ist natürlich eine immense Größe im Fußball. Gibt natürlich aber auch so Leute, die nur was mit Fußball zu tun haben, aber selber nicht Fußballspieler sind. Ich war zum Beispiel mit Kollege Chris bei der Border League und dann hatten wir da unseren Pavillon aufgebaut, der dann quasi ja für uns so ein bisschen, dass man da mal noch eine rauchen kann, Leute, die rauchen, was trinken kann, was essen kann und sowas. Und da stand dann Splash-Bruder, heißt der. Kenn auch der eine oder andere, der macht so Fußball-Synchros. Da haben wir mit denen da, glaube ich, eine halbe Stunde gequatscht. Auch ohne zu sagen, so, yo, du bist der, ich bin der. Sondern einfach, der stand da und wir haben einfach gelabert so. Ne? Und ich feiere den todesdoll. So, ich feiere den ultra doll. Und dann schnackst du mit dem auf so einer ganz normalen, also es sind ja nur Menschen, sagt man immer so. Jeder checkt das natürlich auch, dass wenn man dann sagt, man ist da schon ein bisschen nervös, man sieht die Menschen ein bisschen anders, ist ja ganz normal. Aber dann mit solchen Leuten mal auf Augenhöhe zu reden, ja, ist schon ein geiles Gefühl. Also, das macht schon Spaß.
Aber wie kommt man in so ein Gespräch rein? Also, das ist ja auch, also, ja. Kommt das von deren Seite teilweise oder ist es dann wirklich, dass man aktiv vielleicht auf die zugehen muss? Oder ergibt sich das einfach irgendwie, weil man sich mit dem Kollegen unterhält und er mischt sich ein?
Also mal so, mal so, würde ich sagen. Also in dem Fall, dem speziellen Fall war es so, dass er Hertha BSC Berlin-Fan ist. Ich bin Schalke-Fan. Die hatten einen Tag voreinander gespielt. Und dann stand da, meinte ich, ey, Glückwunsch zu den 3 Punkten. So. Und dann guckt er kurz und meinte, ja, ich bin Schalke-Fan. Und dann hat sich das so ergeben. Gibt auch Momente, dass man da selber mal angequatscht wird von Leuten. So. Dass ein Knossi einmal auf die Schulter tippt und dann irgendwas erzählt, kommt auch mal vor. Alles halt einfach. Für die ist das natürlich auch eine Situation, wo halt nahezu keine Fans vor Ort sind. Das heißt, sie bewegen sich da komplett frei rum. So, und alle, die da sind, wissen die für sich, glaube ich zumindest, dass sie irgendwie da arbeiten, was damit zu tun haben, irgendeine Rolle spielen. So, irgendwas machen die halt. Und dementsprechend ist für die halt auch ein deutlich entspannteres, eine entspanntere Situation vor Ort. Und dann kommen die auch mal, erzählen dir mal was. Als wir letzte Woche da, wurde ein Reel gedreht für unseren TV- und Instagram-Account und das hat dann ein paar mehr Takes gebraucht und dann kam ein Knossi und ein Sascha auch mal dazu und haben gesagt, man, was macht ihr hier eigentlich?
Stimmt, das konnte man in der Story auch sehen.
Dann kommen die auf einmal auf einen zu und erzählen einmal 1-2 Takte.
Musst du so und so machen, ja, so, und der so. Rauch kommt da runter und dann geht's richtig los, ja, oder so.
Also da das halt für die dann, sag ich mal, eine alltägliche Situation darstellt und nicht eine, wo sie irgendwie von Fans belagert werden oder ähnliches, kommt sowas auch mal vor, ja.
Hast du das Gefühl, dass manchmal, wie die sich im Internet geben, dass das, wenn du sie so triffst, anders ist? Oder sind die einfach genauso, wie sie auch auftreten?
Das ist schwer zu beurteilen, würde ich behaupten. Man lernt die natürlich irgendwie nicht wirklich kennen, so, na klar. Und man lernt die auch online ja nicht wirklich kennen, wie sie sind. Es gibt ja Leute, die eine Rolle spielen online. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich würde eigentlich sagen, gerade jetzt bei so einem Knossi, ist der gleiche Atze. Ja, der ist so und so, das ist genau gleich. Da ändert sich wirklich nichts. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich andere großartig da einschätzen kann, einfach weil ich die ja nicht persönlich kenne. Aber es ist, glaube ich, selten der Fall, dass man denkt, so 180 Grad. So klar sind die vielleicht im Internet nochmal ein bisschen so, ein bisschen so, vielleicht auch ein bisschen extrovertierter. Das ist halt das Internet so und vielleicht unter Menschen nochmal ein bisschen anders. Aber wer ist das nicht? So, wenn ich das mal so sagen darf.
Und hast du eine Vorstellung oder einen Traum, wen du gerne noch treffen würdest?
Oh, das ist eine gute Frage.
Oder hast du schon alle gesehen jetzt und sagst, eigentlich kann ich einen Haken hintermachen?
Nur Fußballer, also auch Fußballer. Oder insgesamt jetzt. Also Fußballer habe ich tatsächlich noch nie im Stadion, wenn ich gearbeitet habe, noch nie Messi gesehen. Ich habe ihn schon als Fan gesehen, deswegen kann ich da einen Haken hintermachen, so, aber mal so 5-6 Meter neben ihm zu stehen, da würde ich, glaube ich, also ich glaube, du könntest einen Tag nicht mit mir reden, weil ich so einen Zittrigen hätte, so ich glaube.
Kann ich dir auch sagen, stand ich auch mal daneben, wusste ja auch nicht, wer das ist.
Ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Aber bei Messi, ich habe ihn, wie gesagt, zum Glück im Stadion schon gesehen, deswegen kann ich da in Ruhe, so alles easy so für mich. Und ich weiß nicht, ob Club-WM vielleicht auch Inter Miami da eine Rolle spielt, weiß ich jetzt gerade nicht, kann sein. Und wenn es um Sachen wie Border League geht, Internetpersönlichkeiten, würde ich behaupten, dass da, wenn man drüber nachdenkt, kurz eigentlich schon Gefühl bei Border League Gott und die Welt waren. Und dass es eigentlich kaum noch jemanden gibt, wo man sagt, ach, mit dem würde ich gerne mal schnacken. Weil ich glaube wirklich, dass da jeder schon irgendwie mal war. Da gibt es bestimmt jemanden, der mir gar nicht einfällt, so, aber eigentlich würde ich sagen, hat man jedem schon mal so nach dem Motto, ach guck mal, das ist ja der und der, ach guck mal, ist ja der und der. Alles schon irgendwie mal passiert so.
Und gibt es eine Produktion, wo du sagst, das wäre meine Traumproduktion, das muss unbedingt mal so passieren oder da will ich unbedingt mal hin in dieses Land, in dieses Stadion, da müssen unbedingt diese Mannschaften spielen?
Also, ich hätte mal gern wieder ein Derby in der ersten Liga, Schalke Dortmund, was auch auf Augenhöhe stattfindet. Das gab es ja lange nicht mehr. Ich war schon mal bei einem Derby dabei, das war aber während Corona und da waren natürlich so 300 Leute nur im Stadion, das war natürlich nicht das Geilste. Da hat Schalke auch verloren.
Warst du da mit der Arbeit oder?
Ja, da war ich mit der Arbeit. So, Privat-Derby-Tickets zu kriegen, schwierig. So, aber auch nicht unmöglich, aber schwierig. Das wäre nochmal ein Thema und wenn es um, sag ich mal, Sachen geht, die noch realitätsferner sind als Schalke erste Liga, dann würde ich sagen, vermutlich Champions-League-Finale, was wir jetzt auch machen tatsächlich, wo ich auch dabei sein werde, aber da ein Barcelona gegen Real Madrid, was auch realistisch ist, das wäre natürlich völliger Irrsinn. Also da El Clasico in München zu haben, ja, da mag man nur von träumen, sage ich ehrlich.
Aber kannst du dich dann da noch auf die Arbeit konzentrieren?
Auf gar keinen Fall. Also das ist halt eine Frage. Nein, die Arbeit findet natürlich schon vorher statt. Das ist ja das Gute daran, dass man vorweg halt alles löst und man ist auch mit einer Menge Leuten da. Das heißt,
du kannst, wenn das Spiel losgeht.
Jo, beim letzten Champions-League-Finale stand ich auch mit irgendwelchen spanischen Real Madrid-Fans in der Tribüne unter unserem Studio und die haben mit mir auf Spanisch geredet, ich mit denen auf Deutsch. Keiner hat ein Wort verstanden, aber hat funktioniert.
Trotzdem verstanden.
Wir haben uns verstanden. Also wir haben uns irgendwo verstanden auf einer Ebene, so dass wir drüber geredet haben, was gerade passiert ist und warum er den nicht reingemacht hat, auf verschiedenen Sprachen. Also da findet man schon Zeit, das Spiel zu gucken.
So. Das glaube ich. Würdest du jetzt jemanden, wenn du jetzt einen angehenden anderen Ingenieur triffst, was würdest du denen auf den Weg geben, falls er auch in dieser Branche möchte?
Fragen stellen. Das ist eigentlich das A und O. Einfach alles und jeden fragen. Immer nur Fragen stellen. Was ist das? Was macht das?
Machst du das heute auch noch? Das?
Ja, also jetzt mehr tatsächlich. Also als Bildtechniker kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, ja, also eigentlich kommen jetzt wenig Produktionen, wo man nochmal eine Frage hat. Immer mal wieder lernt man nochmal was Neues von Leuten, die schon länger dabei sind. Das ist natürlich normal. Aber gerade seitdem ich jetzt auch ein bisschen Ingenieur mache, lernst du ja alles neu kennen. Also es ist, keiner hackt einem den Kopf ab, wenn man mal irgendwas nicht weiß. Es wird einem nur, kann ich mir vorstellen, vorgehalten, wenn man sich dafür nicht interessiert. Das heißt, Fragen. So, es ist alles halb so wild. Es haben schon 100 Leute gemacht. Es machen schon seit 50 Jahren Leute. Es werden auch in 100 Jahren noch Leute machen und auch noch 1000 andere Leute. Das heißt, das Einzige, worum man sich kümmern muss, ist, dass man einfach Bock drauf hat und einfach Fragen stellt. Weil so lernt man es und nicht anders. Man kann auch Bücher lesen ohne Ende. Das geht natürlich auch und auch nicht so schlecht wahrscheinlich. Aber einfach Leute fragen, die das Ganze schon machen. Und das gilt ja nicht nur für den Ingenieursberuf, sondern für alles. Und dementsprechend, wenn man das macht, hat man da einen einfachen Weg im Leben, würde ich behaupten.
Janis, ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg zum Bildingenieur.
Vielen Dank.
Ich hoffe, ich darf dann auch mal als Bildtechniker dann da arbeiten, wo du Ingenieur bist.
Ich hoffe nicht.
Und ich bedanke mich für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.